Gerhard, wir haben ja letztes Jahr schon ein Interview gemacht zu ME-CFS. Mich würde mal interessieren, was sich seit letztem Jahr verändert hat. Und lass uns doch mal anfangen beim Geld oder Bewilligung von Geldern.
Ja, da hat sich tatsächlich was getan, überraschenderweise. Im November ging das los, dass in der Bundesregierung, also sprich Forschungsministerin Beer und die Gesundheitsministerin Warnke, eine Allianz gebildet haben und eine nationale Dekade für postinfektiöse Erkrankungen ausgerufen haben, mit stolzen, möchte ich schon sagen, anerkennenderweise 500 Millionen verteilt auf 10 Jahre, also jedes Jahr 50 Millionen für die Forschung. Aber um das auch gleich klar zu sagen, Forschung ist keine Versorgung. Die Kranken liegen halt weiter in ihren Betten und sind unversorgt. Und wann die Forschung Ergebnisse bringt, wissen wir nicht. Und es gäbe Möglichkeiten, Offline-Medikamente zu verschreiben und mit der Erfahrung, die auch in der Selbsthilfe und bei kundigen Ärzten da ist, die Symptomlast einfach auch zu verringern. Jetzt schon, das gäbe es jetzt schon, wird weiterhin so gut wie nicht getan. Also gut, aber für die Forschung ist das Geld da?
Für die Forschung allgemein somatischer Art oder nur psychosomatischer Art?
Genau, da ist der Haken. Genau da ist der Haken. Es ist eine Dekade für postinfektiöse Erkrankungen. Das müsste eigentlich heißen, nationale Dekade für ME-CFS, damit es mal klar ist, um was es geht. Dass auch propandemische ME-CFS inbegriffen ist und dass es nicht um Symptomatiken geht, die eben nicht ME-CFS sind. Und das macht sich daran fest, ob eben mit dem Leiden nach einer Covid-Erkrankung meinetwegen die Symptome nicht aufhören und vor allen Dingen, dass sie schlimmer werden, wenn ich mich belaste. So, körperlich, geistig, psychisch. Wenn ich mich da über meine Grenze belaste, bekomme ich Symptomverschlechterung, den sogenannten Crash. Und das ist das Leitsymptom von ME-CFS. Und wer keinen Crash hat, hat auch kein ME-CFS. Wenn ich die beforsche, kriege ich keine Ergebnisse für ME-CFS raus. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man wissen will, welches spezifische Gewicht eine weiße Kugel hat, meinetwegen Tennisbälle und Golfbälle, und werft die in einen Korb und wiegt das, dann kann ich mit diesem Ergebnis nichts anfangen. Ich muss die Bälle vorher voneinander trennen. Und das passiert sehr oft nicht in diesen Forschungen. Und Long-Covid ist eine Einladung, das Wort postinfektiöse Erkrankung ist eine Einladung, diese Trennung nicht zu vollziehen. Und außerdem gibt es dann noch die Psychologisierer, die dann meinen, mit dem biopsychosozialen Modell haben sie noch die Hintertür auf, das immer zu einer psychischen Erkrankung zu machen.
Und das ist ja auch immer problematisch, weil ja ME-CFS auch schwerpunktmäßig bei Jugendlichen und Flinterpersonen, also auch Frauen, auftritt. Und dieses Psychosomatische wird ja eh sehr schnell zugeschrieben und Depression. Und das ist ja auch immer dann ein Problem mit der Diagnose sowieso. Richtig?
Ja, ganz unbedingt. Also, je mehr ich mich damit jetzt befasst habe, kriege ich mit, dass es einen Grund gibt, weshalb ME-CFS so unbekannt ist, obwohl es 50 Jahre lang schon in der klassifiziert ist als Krankheit, weil es eine, ich sage das jetzt mal, bitte mir nicht übel nehmen, ich gebrauche mal das Wort Frauenkrankheit ist. Und Frauen von der gängigen Medizin auch historisch nicht in gleicher Weise ernst und wahrgenommen wurden wie Männer. Ja? Also da ist ein ganz, ganz klar ein Gender-Thema drin. Und Frauen wird nachgesagt oder etikettiert als irgendwie schnell leidend, hysterisch, übertreibend und so weiter und werden in die Psycho-Ecke gestellt. Und weil 2/3 und mehr betroffene Frauen sind, ist das auch so passiert, historisch, und passiert immer noch.
Und queere Menschen werden wahrscheinlich eh nicht erfasst in der Statistik.
Das wird wahrscheinlich gar nicht erfasst.
Ja, das vermute ich auch mal. Bleiben wir beim Geld. Das mit der Forschung hast du jetzt schon problematisiert. Wie viel Geld geht denn in die Behandlung oder also Behandlung und Therapie oder auch in die Ausbildung von FachärztInnen?
Den Facharzt für ME-CFS gibt es gar nicht. Das wird gemeinhin der Neurologie zugeordnet. Aber die neurologische Fachgesellschaft der Ärzte ignoriert ME-CFS weitgehend und gibt da verheerende Stellungnahmen ab, gegen die wir Patientenorganisationen uns immer wieder wenden müssen. Und damit verhindern sie auch Forschung und verhindern auch die Entwicklung.
Also das heißt, es gibt eine Menge Geld, die jetzt auch freigegeben ist für Forschung, aber es geht primär in die Forschung, primär in die Psychosomatik und was jetzt Behandlungen, Therapie und Ausbildung angeht oder auch Medikamente, ist nach wie vor die große Lehre.
Es gibt ganz viele große Leerstellen. Eine Off-Label-Liste ist jetzt endlich nach fast zweijähriger Beratung gemacht worden, dass die Medikamente also abgerechnet werden können über Krankenkasse. Man hat in Deutschland mal gerade 4 Medikamente gefunden, wobei 3 überhaupt nicht auf ME/CFS spezifisch zutreffen. In Österreich hat man 18 Medikamente in diesem Verfahren gefunden. Also da ist wieder mal eine Scheinlösung mit diesen Off-Label-Medikamenten. Es ist eine Lösung geboten, die keine ist. Was das Geld anbetrifft, eine Menge würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein 50-jähriger Forschungsrückstand aufzuholen bei ME/CFS und dafür wird dieses Geld bitter benötigt. Und wie gesagt, die Versorgung ist deshalb ja immer noch nicht gegeben. Und weil es eben die Ärzte, die ME/CFS-kundig sind und diese Forscher in der Breite gar nicht gibt, läuft das Geld in falsche Kanäle, die falsche Studiendesigns aufsetzen und somit eigentlich das Geld versackert, zum Teil verschwendet wird, möchte ich sagen. Und die Gefahr ist groß, dass recht wenig rauskommt für ME/CFS. Und das liegt eben darin, dass ja in der Politik und vor allen Dingen in den Führungen der Ministerien, in den Bürokratien der Ministerien, das eben wirklich ein Anliegen ist, dass die wirklich mit Leidenschaft und Herzblut betreiben. Und das muss man, wenn man da zu Ergebnissen kommen will.
Wenn jetzt Personen diese Diagnose haben, ME/CFS, wie geht's denn, das dauert ja eh oft schon sehr lange, wie geht's denn dann weiter? Gibt's überhaupt FachärztInnen und sind die von der Kasse zugelassen oder ist das alles dann privat? Da wären wir wieder beim Geld und die Medikamente, das kriege ich auch oft so mit, dass eher so untereinander ausgetauscht wird, was helfen könnte, als in der BRD keine bezahlbaren über Kasse Medikamente gibt.
Ja, das stimmt so. Also ich habe die Ehre, im Chat der Selbsthilfe zu sein hier in Freiburg und ich kriege da mit, wie da untereinander eben die Tipps und Ratschläge gegeben werden. Das ist sehr hilfreich, das ist auch die einzige Quelle. Und bei mir kommen täglich Anrufe an, können Sie mir einen Arzt sagen oder Sie denken, ich wäre der Arzt. Da muss ich passen, aber ich verweise immer auf die Selbsthilfe, gebe die Kontaktdaten, weil da die einzig sinnvollen Informationen zu bekommen sind. Und die Intelligenz, sage ich mal, dieser Gesamtgruppe ist sehr, sehr, und das Wissen ist sehr, sehr hoch. Und ja, was passiert nach der Diagnose? Ist erstmal das Problem, eine Diagnose überhaupt zu bekommen. Das dauert schon in der Vergangenheit 8 Jahre. Ich weiß nicht, ob sich's beschleunigt hat. Wir haben jetzt hier regional in Freiburg das Glück, dass in Herbolzheim eine Schwerpunktpraxis für ME/CFS eingerichtet worden ist. Wir haben da auch gute Rückmeldungen. Das ist aber eine von 16, die es in Baden-Württemberg geben sollte. Also gewiss nicht flächendeckend. Es ist ein gewisser Lichtblick. Und wir haben gewisse positivere Rückmeldungen von der Post-Covid-Ambulanz der Infektiologie der Uniklinik.
Sagst du nochmal die Rückmeldung von der Post-Covid-Ambulanz in der Uni Freiburg?
Uni Freiburg, das ist die Infektiologie angesiedelt und heißt Post-Covid-Ambulanz. Also unter dem Titel ist das zu finden. Infektiologie.
Und wie sind da die Erfahrungen? Weil ich habe gerade gestern mit einer Person gesprochen, die eher negative Erfahrungen da gemacht hat.
Ja, es gab jetzt auch schon mal negative Rückmeldungen auch. Das kann man nicht verallgemeinern. Es kommt dann immer darauf auch auf den Arzt an, die Ärztin an, auf die man trifft. Ich weiß aber, dass da durchaus Bemühungen im Gange sind, auch von auf oberer Schiene, dass man das patientengerechter hinkriegt. Und das klappt aber in diesem Riesenapparat von Uniklinik nicht immer so, glaube ich, das für alle Ärzte, die da Dienst haben, umzusetzen. Man muss es mit Vorsicht sagen, man muss auch den kleinen Warnhinweis geben. Es kommt immer ein Stück auch auf den Arzt an, aber wir haben dort auch dass man damit einer Diagnose auch rausgeht. Ja? Und das ist ja schon viel wert. Behandlung in dem Sinn gibt es nicht, um es mal klar zu sagen. Ja? Aber mit der Diagnose, die ich brauche für meinen Antrag auf Bürgergeld, für meinen Antrag auf Schwerbehinderung, für Pflegegeld, für all das, für diese ganzen Folge Anträge und die wichtig sind, um die Existenz zu sichern, ist das ja schon mal. Und man wird adäquat behandelt dort. Also nicht von allen, aber von sehr vielen. Wir hoffen, dass die Entwicklung sich noch weiter dort verbessert. Ja.
Ihr macht am kommenden Samstag, den 9. Mai, eine Liegendemo auf dem Augustinerplatz um 14 Uhr?
Ja.
Möchtest du dazu noch abschließend einen Satz sagen, oder ist das auch ein Ort, wo dann auch Betroffene oder Angehörige hinkommen können, um Kontakt aufzunehmen?
Auf jeden Fall. Also möglichst, der Platz sollte möglichst voll sein, um einfach klarzumachen, wie viele davon betroffen sind. Und diejenigen, die schwer und schwerstkrank sind und nicht kommen können, ja, fordern wir auf, möglichst Freunde, Bekannte, Familienangehörige stellvertretend zu schicken, damit sie ihre Kranken repräsentieren können, weil sonst die Kranken ja immer verschwinden. Und wir wollen das ja sichtbar machen. Eben auch mit einer Liegendemo, mit einer Liegendphase, weil das Liegen ja ein Teil der Krankheit ist, um das mal symbolisch auch darzustellen. Ein klein bisschen Hintergrundmusik dazu. Werden Politiker sprechen und werden auch Betroffene und Angehörige sprechen. Von der Selbsthilfe wird es einen Beitrag geben, vom Pacing-Team wird es einen Beitrag geben in Freiburg. Und wir werden ganz klar die Forderungen, die Katastrophen, die in und mit MEZF zusammenhängen, werden wir sehr klar benennen, und dass da was passieren muss, und zwar jetzt.